Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 312, Apostelgeschichte 1, 3 bis 11.
Warten auf den Heiligen Geist. Wann kommt das Reich Gottes?
Sind Sie ein Christ oder eine Christin? Dann dürfte Ihnen der Heilige Geist und das Reich Gottes irgendwie vertraut sein. Beides ist essentiell für das Christentum. Aber für andere könnte es ebenfalls sehr interessant sein. Wir hören jetzt einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, ganz am Anfang, im ersten Kapitel ab Vers 3. Da heißt es: Ihnen zeigte er, also Jesus, sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Apostelgeschichte ist von Lukas geschrieben worden, von dem gleichen Mann, der auch das Evangelium nach Lukas geschrieben hat. Ja, er schildert hier das, was nach der Kreuzigung passiert ist, nämlich die Auferstehung. Und Jesus zeigt sich nach der Auferstehung einer Menge Menschen. Also am Anfang den Frauen am Grab, dann den Jüngern, die nach Emmaus gehen, wo er sie zunächst unerkannt begleitet. Dann begrüßt er seine Jünger, die sich hinter einer verschlossenen Tür verschanzt haben, zeigt ihnen, dass er wirklich lebt, kommt zum zweiten Mal, weil der Thomas nicht dabei war und der nicht geglaubt hat. Dann kommt er auch noch zu einem Frühstück an den See Genezareth, wo sie da in ihrer Traurigkeit fischen gegangen sind. Ja, insgesamt ist er 40 Tage nach seiner Auferstehung tatsächlich noch auf der Erde gewesen und hat sich allen möglichen Menschen gezeigt und mit ihnen geredet und Gespräche geführt, hat ihnen vermutlich Trost gespendet, hat sie ermuntert. Und er hat mit ihnen geredet, das ist das Wichtige. Ja, und bei den gemeinsamen Mahlzeiten darf man nicht vergessen, er hat mit Ihnen auch gegessen, ganz konkret, hat er Ihnen eine Menge erläutert. Und einer der Schwerpunkte seiner Erläuterungen war dieses Reich Gottes. Man kann es auch übersetzen mit Königreich Gottes oder Reich der Himmel, wie es in anderen Evangelien heißt, oder Himmelreich. Ja, und das war auch eine der Themen, die er zu seinen Lebenszeiten, also Naturlebenszeiten, auch immer wieder gesagt hat. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das sollen die Jünger den Menschen verkündigen. Und er hat viele Gleichnisse formuliert über das Reich Gottes. Seltsame Gleichnisse, die aber immer genau das, was er schwerpunktmäßig deutlich machen wollte, beinhaltet. Ob das wie ein Samenkorn oder wie ein Senfkorn ist oder wie auch immer. Jedenfalls ist dieses Reich Gottes für sowohl Juden als auch für Christen sehr wichtig. Und insbesondere natürlich für die Christen, die sehr endzeitorientiert sind. Denn für sie ist es so, dass Jesus einmal so wiederkommen wird, dass er die ganze Erde verwandeln wird. Ja, und dieses Reich Gottes ist durch viele Propheten, auch im Alten Testament, richtiggehend verheißen worden. Dort steht auch, dass der Messias auf den Ölberg kommen wird. Und das Böse wird besiegt werden, es wird ein Friedensreich aufgerichtet werden. Jesus hat das ebenfalls getan. Er hat die Bildsprache des Alten Testaments ebenfalls verwendet und hat das angekündigt. Wenn er sagt, der Menschensohn, der dann auf den Wolken des Himmels kommen wird. Wir werden aber nachher noch das etwas mehr vertiefen müssen. Zunächst, am vermutlich letzten Tag seiner Wandlung auf der Erde gibt er ihnen eine Anweisung, nämlich bleibt in Jerusalem, bis ihr durch den Heiligen Geist getauft werdet. Ja, und dann versammeln die sich auf dem Ölberg. Dort sprechen sie wieder über das Reich Gottes. Die Jünger fragen ihn, wann wird das sein? Wie wird das sein? Wird das vielleicht jetzt sein? Jetzt könnte man meinen, sind die denn beschränkt oder so? Nein, tatsächlich. Das ist doch mehr als verständlich. Jesus erscheint ihnen direkt und unmittelbar. Er hat den Tod besiegt, er hat einen unsterblichen Körper. Jetzt könnte er doch als absolut mächtiger Messias das Reich Gottes aufrichten. Das ist doch erstmal naheliegend. Und die Antwort von Jesus ist klar. Ihr dürft weder den Zeitpunkt, also den Kairos, noch die Zeitspanne, also den Chronos, wissen. Ihr dürft das nicht wissen. Ihr werdet das auch nicht wissen. Das heißt natürlich auch für die Gegenwart, dass jeder versucht, das zu berechnen. Und es sind unheimlich viele Versuche in diese Richtung angestellt worden und werden immer noch angestellt, dass die völlig vergeblich sind. Stattdessen sagt er ihnen, dass sie jetzt Zeugen sein sollen. Überall in der Welt. Und zwar mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, danach wird er emporgehoben, so wird das formuliert, und dann unsichtbar. Dann stehen zwei weiß gekleidete Männer dort. Engel, klar. Nochmal ganz deutlich, die Engel sind immer männlich in der Bibel. Ja, es gibt keine weiblichen Engel. Und Flügel haben sie normalerweise auch nicht. Was sagen die beiden Männer den Jüngern? Lasst los. Er kommt wieder. Ja, und dann gehen sie vom Ölberg dann nach Jerusalem und dann warten sie. Ja, um das Ganze zu verstehen, müssen wir ein bisschen mehr über das Reich Gottes und über den Heiligen Geist eigentlich mal nachdenken oder nachsinnen oder nachspüren. Zunächst erst einmal das Reich Gottes oder auch Königreich Gottes, Reich der Himmel. Wir neigen ja sehr dazu, das Ganze so für den Himmel zu halten, für das absolute Jenseits. So nach dem Motto, ich komme dann in den Himmel, wenn ich brav bin Und das ist dasjenige, was dann als das Reich Gottes betrachtet wird. Wir denken immer auch dabei in irgendwelchen Räumen. Egal, ob diese Räume jetzt hier im Universum sind oder geistige Räume sind oder andere Dimensionen sind, aber unsere Gedanken sind immer auf Räume ausgerichtet. Alle, die irgendwie existieren, müssen ja irgendwo sein. Und schließlich sagen wir Vater im Himmel, also muss der Vater im Himmel sein. Wenn der Vater im Himmel ist, wenn man das mal so wörtlich nehmen würde, dann müsste der Himmel größer sein als Gott. Ja, und das ist natürlich eine ziemlich absurde Vorstellung. Gott ist nämlich weder groß, noch ist er klein. Es gibt keine Räume, die ihn fassen können. Es gibt auch keinen Himmel, der ihn fassen kann. Alles, was ist, also alles Seiende, existiert in Wirklichkeit nur im Bewusstsein Gottes. Gott ist nämlich eigentlich alles, was wirklich existiert. Jeder Raum, das, was wir als Raum empfinden, jede Zeit, jede Dimension, jedes Universum, jedes beliebige Geschöpf, auch jedes Bewusstsein ist ein Teil des Bewusstseins Gottes. Gott ist also nicht größer als alles, sondern er ist das Einzige, was wirklich existiert. Alles, was sonst existiert, sind von ihm fixierte, ja, Gedanken in verschiedenen Freiheitsgraden. Und diese Gedanken selber, die sind von ihm so gestaltet, dass sie als wechselwirkende Informationen sich äußern. Das, was wir so für Materie und Energie und alles das halten. Aber in Wirklichkeit, wenn man das mal auf der quantenmechanischen Ebene mal betrachtet, sind das wechselwirkende Informationen, ständig in Bewegung. Und alles das in einem Zeitstrom. Ein Zeitstrom bedeutet, dass es eine Richtung gibt, auf die hin alles sich ständig verändert. Die Richtung ist klar. Man nennt das Entropie. Da werden alle Informationen letztendlich aufgelöst. Alles, was in irgendeiner Weise eine Ordnung hat, löst sich letztendlich auf. Das ist die Richtung des Universums. In die Richtung bewegt sich alles. Alles? Nein, nicht alles. Das Leben geht in die andere Richtung. Das Leben geht in die Richtung Negentropie. So ist das eine Formulierung. Das heißt also negative Entropie. Das Leben ist eine Verdichtung, eine, man kann sagen, Sammlung von Informationen. Vernetzte Information, die immer komplexer und dichter wird. Leben entwickelt sich immer in Richtung höherer Ordnungen. Ja, was ist also jetzt das Reich Gottes? Im absolut allerweitesten Sinn kann man sagen, alles Existierende ist natürlich das Reich Gottes, weil es außerhalb von Gott nichts gibt. Hier geht es aber um den näheren Sinn des Reiches Gottes, nämlich das Reich Gottes ist alles, was sich Gott nähern kann. Was also sozusagen göttlich genug oder gottadäquat genug oder gottgemäß genug ist, dass es sich ihm nähern kann. Also wenn man es erst einmal ganz praktisch betrachtet, fast nichts außer dem, was wir Engel nennen, also die himmlischen Mächte, die in der Lage sind, sich ihm zumindest teilweise zu nähern. Aber seit Jesus ist alles anders. Seit ihm ist das Reich Gottes dort, wo sich Jesus der Welt nähert, wo den Menschen näher kommt. Das heißt, das Reich Gottes ist schon auf dieser Erde wirksam. Ab dem Zeitpunkt, wo er auf die Erde gekommen ist, ist das Reich Gottes etwas, was auch irdisch ist. Es ist wirksam. Ja, wo ist denn das Reich Gottes? Ja, zunächst ist es jedenfalls mit oder meinetwegen auch bei jedem Menschen, der Jesus in sein Leben aufnimmt. Genau das ist die sogenannte Taufe durch den Heiligen Geist. Ja, wie passiert das? Wie kommt denn das Reich Gottes in unser Leben oder überhaupt in das Leben der Menschen? Ja, normalerweise durch den, ich nenne es mal, durch den Infostrom Gottes. Also er hat dafür gesorgt, dass wir ständig mit dem Informationsstrom dessen, was ihm wichtig ist, versorgt werden. Und das ist die Botschaft des Evangeliums erst einmal. Das, was sich in der Bibel kodiert hat, das, was immer wieder erzählt oder verkündigt werden kann. Und interessant ist, dass dieses Reich Gottes, sobald es in den Menschen tatsächlich wirksam wird, auch eine Realwirkung erzeugt. Es vertreibt nämlich, man kann sagen, die bösen Geister oder die antigöttlichen Motive oder Strebungen. Es beginnt immer im eigenen Herzen. Und wenn es uns erfüllt, dann kann das auch erweitert werden in unser Lebensumfeld. Das Reich Gottes selber fängt immer bei den Menschen an und geht weiter in ihre Sphäre hinein. Jesus hat das mal ganz klar formuliert, dem Nikodemus gegenüber. Der Geist weht, wo er will. Das heißt, der Geist und letztendlich das Reich Gottes ist sogar im Allerkleinsten wirksam. Und weht, wo er will, bedeutet, er ist grundsätzlich nicht vorhersagbar. Er ist auch im Allerkleinsten nicht vorhersagbar. Dort, wo es in Menschen zu wirken beginnt, erst recht nicht in größeren Maßstäben und erst recht nicht in richtig großen Maßstäben, wo also die ganze Welt von betroffen ist und noch erst recht nicht in den ganz großen Maßstäben, wo das ganze Universum davon betroffen ist. Es ist nicht möglich, weder den Zeitpunkt, also Kairos, noch die Zeitspanne auch nur im geringsten zu bestimmen. Die Verkündigung, also die Botschaft oder der Informationsstrom Gottes, der uns sagt, was eigentlich für Möglichkeiten bestehen mit ihm, das ist etwas, was keine zwangsläufige Wirkung hat. Die Vollmacht liegt nicht in dem, der etwas verkündigt. Die Vollmacht bleibt immer die Vollmacht Gottes. Alles ist und alles bleibt in seiner Souveränität. Aber das Schöne ist, wir dürfen zuarbeiten. Wir dürfen mitmachen. Wir dürfen dankbar erwarten, was daraus erfolgt, und wir dürfen zusehen, wie er in anderen Menschen wirkt und wie er auch in dieser Welt immer wieder wirkt. Und wir dürfen uns darauf freuen. Wir dürfen uns darauf freuen, dass er letztendlich alles zum Guten regelt, auch wenn das viel Zeit braucht. Ja, und unmittelbar mit diesem Reich Gottes ist der Heilige Geist oder hier die Taufe durch den Heiligen Geist verknüpft. Der Heilige Geist, wenn man das mal versucht, irgendwie zu definieren, das ist die wirksame Liebesmacht Gottes. Oder meinetwegen auch die Wirkmacht des Reiches Gottes. Das heißt, das Reich Gottes ist dort, wo der Heilige Geist wirkt. Also, aktuell heißt das, es ist der Zustrom des göttlichen Wesens. Das ist dasjenige, was wir erleben dürfen, was in dieser Welt wirkt. Es ist eigentlich die Liebe Jesu Christi, die er in unser Herz gießen will. Und deswegen hat er ja auch, Johannes 16, Vers 7, kann man das nachlesen, seinen Jüngern gesagt, so in seinen Abschiedsreden, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Der Tröster, damit meint er genau den Heiligen Geist oder seine Liebeskraft oder sein Wesen, ist egal, wie man das jetzt nimmt. Aber solange er nur äußerlich erfahrbar ist für die Jünger, werden sie immer wieder zu ihm hingezogen. Aber in ihnen selbst kann diese Kraft dann nicht wirksam werden, sondern sie werden alles das, was Liebeskraft anbelangt, immer von ihm, der ihnen ein körperliches Gegenüber ist, erwarten. Wenn er aber zurückgekehrt ist, kann er ihnen den Tröster, den Anwalt, übersetzen das manche, schicken. Das heißt also, die innere Kraft seines Wesens, die in uns wirksam wird. Es geht also ihm darum, dass wir von dieser Außenorientierung zur absoluten innersten, allerinnersten Orientierung kommen. Dass ein zunächst als Außenmensch erfahrener, ein geliebter Außenmensch in uns die Liebe weckt und dann aber schickt er seine Liebeskraft direkt in unser Allerinnerstes, damit sie uns wirklich von innen heraus umgestaltet, dass sie uns stärkt und dass sie uns belebt. In Johannes 3, Vers 3, also in dem Gespräch mit Nikodemus, sagt er ganz deutlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, diese innere Neugeburt durch den Heiligen Geist oder durch die Liebeskraft Gottes ist die Voraussetzung dafür, dass das Reich Gottes überhaupt erfahrbar wird. Ja, und das ist die Taufe durch den Heiligen Geist. Dadurch, dass man ihn Heiliger Geist nennt, wirkt er so etwas wie eine Art von eigenständigem Ding, das dann uns quasi immer wieder gegenüber gedacht wird, weil wir ja das als Name separat denken. In Wirklichkeit will er ja ein unverlierbarer Teil von uns werden. Er möchte, dass wir ihn quasi so aufnehmen, dass er im Innersten gar nicht mehr von uns unterscheidbar wird. Und dadurch macht er uns mutig, er macht uns klar, er macht uns offen in den Situationen, in denen wir dieser Welt standhalten müssen. Und er macht uns liebesfähig. So liebesfähig, dass wir diese Liebe sogar weitergeben können. Ja, und das ist das, was dann Pfingsten passieren wird. Aber was er nicht macht, niemals macht, grundsätzlich niemals macht, er macht niemals fanatisch. Und der Unterschied ist wirklich unendlich groß. Wir müssen dazu mal den Quellpunkt aller Motivationen betrachten. Wenn es die Liebe ist, also der Geist aus Gott, dann ist es klar, was daraus wird. Es kann aber auch der Hass sein. Und das ist der Geist aus Satan. Und beide können zu großem Eifer führen, zu außerordentlich starkem Eifer. Aber die Quelle ist anders und das Ergebnis ist auch völlig anders. Jesus hat zu den Pharisäern Johannes 8, Vers 44 deutlich gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Er hat ihre Quellmotivation ganz klar erkannt und für uns ist heute die Quellmotivation in den Menschen auf genau die gleiche Art und Weise klar unterscheidbar. Was treibt den Menschen wirklich an? Hass oder Liebe? Ja, zu guter Letzt, Jesus kehrt zurück mit seinem verklärten Körper. Ja, wohin? Zu seinem Ursprung. Wir nennen diesen Ursprung Gott oder Vater. Er möchte mit ihm wieder eins werden. Natürlich nicht im Sinne eines Düsenjets, wo er jetzt so in den Himmel abrauscht oder so, sondern das hat eher den Charakter des Beamens, wie bei Star Trek. Ja, das heißt also, die Gestalt wird angehoben. Das heißt, das ist das Symbol dafür, dass die irdische Schwerkraft nicht mehr wirksam wird. Und dann beginnt sie sich optisch aufzulösen, wie von einer Wolke umhüllt. Die schöpferische Kraft Gottes hat sich jetzt für alle Ewigkeit eine klare, einzigartige Gestalt und einen klaren, einzigartigen Namen gegeben. Einen Namen, der jetzt ein bleibendes Gegenüber für jedes Geschöpf sein wird. Es ist dieser Name, der uns tatsächlich den Weg eröffnet, nämlich er ist unser Weg, er ist unsere Wahrheit und vor allen Dingen, er ist unser Leben für die Ewigkeit.